Der neue Erzählband der österreichischen Autorin Angelika Reitzer versammelt Prosastücke über das im wahrsten Sinne bewegte Leben von Frauen. Sie sind unterwegs, oftmals ohne genau zu wissen, wohin die Reise sich führt. Vielleicht, um sich neu zu orientieren, vielleicht auch nur, um dem lähmenden Stillstand zu entkommen. Vermutlich ist es die Suche nach dem kleinen Glück, das sie umtreibt, in dieser komplexen Welt aber nur schwer zu finden ist.
Sie sollte ihn schlafen lassen, sie sollte ihm die Ruhe lassen, die er haben möchte, brauchte, auch jetzt, mitten in seinen Abfällen. Sie war die Last. Sie sollte in ihrer eigenen Wohnung sein, Wasser über ihre Schultern rinnen lassen, über ihren Bauch, die Beine hinab, und es war immer noch warm. Sie konnte sich waschen wie jeden Morgen. Sie roch das Shampoo, sie seifte sich ein, wickelte sich in ein großes Handtuch und legte sich in ihr Bett oder ging hinaus in den Tag, der doch jetzt anfangen sollte. Und dann. Ihn konnte sie nicht wegwischen oder wegwaschen. Sie spürte etwas. Sie fühlte den Boden, die kalte Flüssigkeit um sie herum, ihre verdorbene Haut. Ihn verlor sie nicht, wenn sie sich hinlegte zum Schlafen. Ihre Träume gehörten ihm, ihr Schlaf gehörte ihm. Ihre Nächte wollte sie mit ihm verbringen, zusammen aufwachen wie einmal, nicht auf dem Boden liegend. Er blieb nicht ohnmächtig, er würde wieder zu Bewusstsein kommen, dann würde auch ihres wieder da sein. Zeit brauchte sie und Ausdauer. Von allem hatte sie viel.
Angelika Reitzer gibt gerade keine Definition für die Liebe, das Glück oder den Erfolg, sondern zieht sich in lakonische Beobachtungen zurück, liefert Fragmentarisches, lässt bewusst offen. Drohende Katastrophen werden angedeutet, aber genauso schnell und elegant auch wieder ausgeblendet. Rhythmen werden gebrochen. Schrägstriche stoppen den Erzählfluss, bieten eine Alternative zum Gesagten. Nicht nur in der Geschichte Super 8 mutet Reitzers Erzählweise filmisch an. Mit Schnitten und weichen Überblendungen lässt sich scheinbar unvereinbare Szenarien nebeneinander existieren. Oft weiß man nicht, ob es Erinnerungen, Fantasien oder Traumsequenzen sind, in denen sich die Protagonistinnen gerade befinden. In der Erzählung Umkleidekabinen beispielsweise tastet sich der Leser bei einer Wohnungsbesichtigung gemeinsam mit der Protagonistin von einer Erinnerung zur nächsten vor.
Als wir miteinander schlafen, noch einmal, einmal noch, ist sein Geruch anders, als ihn meine Nase erinnerte. Danach sein Körper der ruhigste, erstaunliche Zärtlichkeit in der Anatomie. Ich stehe in der offenen Tür. In mir macht sich große Wehmut breit, als ich die weiße Fläche des Tisches, die weiße Fläche des Bettes erkenne. Zwei riesige Blätter Papier, die sich nie mehr wieder beschreiben lassen. Durch das offene Fenster weht die kalte Luft herein. Ihm war gerade so leicht. Er ist gesprungen, hat vor dem Absprung noch einmal wild oder langsam, ich erkenne es nicht, nach der Liebe gefragt. Wie weit ist das Feld zwischen uns? Wie groß die Angst vor größeren Gefühlen und die Freude, dass sie da sind? Du bist gut zu mir, hingesagt beim Anzünden einer Zigarette, so gut zu mir. Aber mit einem ganzen schweren Herzen an meiner Schulter und die Schulter, nur zum Anlehnen gebraucht, nutzt sich ab. Es schneit im ganzen Zimmer, ich muss sofort das Fenster schließen, bevor sie wiederkommt und sieht, dass überall winzige, feuchte Schneeflocken herumfliegen. Es sind aber alle Fenster geschlossen und jetzt weiß ich nicht mehr, welche der Zimmer ich schon gesehen habe. Und wo sind die anderen Interessenten? Es war doch ein allgemeiner Termin. Ich bin mir sicher, dass ich die Zeitung mit der Annonce in der Straßenbahn liegen lassen habe und deshalb die falsche Wohnung mieten werde.
In der wunderbar beobachteten Geschichte Grillgut ist die Ich-Erzählerin mit Freundin zu Besuch bei den Eltern. Nichts ahnend werden die jungen Frauen Zeuginnen von Erbschaftsangelegenheiten. Kurz nach der Geburt der Tochter verlässt der Vater die Mutter. Die Trostlosigkeit der Situation erreicht ihren Höhepunkt, als der Vater das Ergebnis seines Seitensprungs wie selbstverständlich an den Tisch holt. Er möchte all die Jahre, in denen er sich nicht um seinen unehelichen Sohn gekümmert hat, zumindest finanziell wiedergutmachen.
Nun wird ja nicht viel übrig bleiben. Reich waren wir nie, haben uns die Umstände auch nie werden lassen. Allein diese sogenannte medizinische Behandlung von dir. Jetzt meint er mich und schlägt den fetten Ordner auf. Ich sehe viele kleine gelbe Zettel und stelle mir vor, wie er statt Sommersprossen überall am Körper kleine gelbe Zettel hat. Das sieht bedrohlich aus, richtig unappetitlich. Er blättert, findet nicht, was er sucht. Zuerst schaut er seinen Sohn an, dann blickt er verloren in die Runde. In seinen Augen Wasser. Aber gleich trocknet dies Schauen wieder aus, auch diesmal. Da dachten wir, sie bekommen. Die Mutter räuspert sich. Der Vater lächelt ein wenig blöd. Kann sich keine Blöße geben, also wird es ein Scherz. Dass ich so einen alten Sohn habe, das kann ich immer noch nicht so wirklich glauben. Ich darf trotzdem du sagen, nicht? In dem Moment habe ich eine Ahnung, dass der Kerl wirklich sein Sohn ist. Er weiß nicht, was er sagen soll und lächelt auch so ein bisschen, grinst genauso blöd wie mein Vater und ist ihm dabei wie aus dem Gesicht geschnitten. Wie gesagt, erwarte dir nicht zu viel, aber nimm es als späte Anerkennung.
Vieles erschließt sich für den Leser nicht gleich auf den ersten Blick. Das Ende der Geschichten bleibt offen, offen für die Fantasie des Lesers, der sich Mühe geben muss im Dschungel der vielfältigen Wahrnehmungen. Doch lässt er sich auf das Erzählexperiment ein, wird er mit Frauen in Vasen reichlich belohnt.